Ziele und Zeichen. Lautlingen, September 1943. Als Stauffenberg nach Lautlingen zurückkehrt, wartet dort schon der Mann, dessen Urteil er in politischen Fragen am meisten traut, ohne dessen Rat und Zustimmung er nichts unternehmen wird, sein älterer Bruder Berthold. Er ist Marineoberstabsrichter für Völkerrechtsfragen in der Operationsabteilung der Seekriegsleitung in Berlin, aber jetzt hat er Urlaub bis zum 7. September. Berthold, Graf Schenk von Stauffenberg, wird am 15. März 1905 in Stuttgart geboren. Schon früh fällt er als außergewöhnlich ernstes und skeptisches Kind auf. Als er 4 Monate alt ist, bemerkt seine Mutter bereits einen tiefen, sprechenden Ausdruck in seinen Augen, der ihr beinahe Angst einjagt. Zu seinem Bruder Klaus hat er von Anfang an ein besonderes Verhältnis. Er kümmert sich sehr um den Jüngeren, dessen Zwillingsbruder Konrad am Tag nach der Geburt gestorben ist, und bemüht sich, ihm die Welt zu erklären, über die er sich selbst seine frühreifen Gedanken macht. Als Kind und später auch als Erwachsener ist er schweigsam, sogar schüchtern. Manchmal wirkt er ein wenig hölzern und gehemmt. Scharf beobachtet er Konventionen, Phrasen, Schwätzer und Wichtigtuer und distanziert sich mit beißendem Sarkasmus. So zurückhaltend er auftritt, so sehr verblüfft er die Freunde manchmal mit seinem Mut. Er studiert Jura und Staatswissenschaften, spricht fließend Englisch und Französisch, lernt sogar Russisch mitten im ersten Tübinger Staatsexamen, das bei den Mitstudenten als besonders hart gilt. Sein Ziel ist der diplomatische Dienst. Dieser Berufswunsch führt ihn ans Berliner Institut für Völkerrecht, dann an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Zu Beginn des Krieges wird er zur Seekriegsleitung abkommandiert, eine Position, die ihm bald einen klaren Blick auf die katastrophalen Entwicklungen des Nationalsozialismus erlaubt. Kollegen erinnern sich nicht, dass er je über Hitler schimpfte, aber sein unbestechliches Rechtsgefühl macht ihn bald zu einem leisen, aber doch unerbittlichen und zutiefst entschiedenen Gegner des Regimes. Noch bevor Klaus Graf Stauffenberg Kontakt zu den Kreisen des Widerstands aufnimmt, steht Berthold bereits mit diesen in Verbindung. Er hat gewissermaßen auf den Moment gewartet, in dem der Wille zum Handeln auch von seinem Bruder Besitz ergreift. In Lautlingen diskutieren die Stauffenbergs nun sorgenvoll die täglichen Nachrichten. Britische Verbände landen in Kalabrien, an der Südspitze des italienischen Stiefels. Es gibt schwere Luftangriffe auf Berlin, Mannheim und München. An der Ostfront räumen die Deutschen den Kuban-Brückenkopf und das Donetz-Becken. Schließlich wird der Waffenstillstand zwischen den Alliierten und Italien bekannt gegeben. Wenn etwas gegen Hitler geschehen soll, muss es nun bald geschehen. Jeder weitere Kriegstag bringt unabsehbare Opfer und verschlechtert die Position für Verhandlungen. Nach dem Frühstück brechen die Brüder zu Wanderungen in die Umgebung auf den vertrauten Wegen. Ein Telegramm nach Überlingen am Bodensee holt am 2. September einen weiteren Mitdenker dazu, den Germanisten Rudolf Farner, 40. Der Österreicher mit dem markanten Lockenkopf eines griechischen Philosophen ist ein alter Freund aus Studientagen. Mit ihm haben die Brüder schon immer leidenschaftlich über Philosophie und Staatsrecht, antike Epen und moderne Politik diskutiert. Seiner Erinnerung ist es zu verdanken, dass die großen Fragestellungen dieser Lautlinger Tage überliefert worden sind. Denn es geht ja nicht nur um die Beseitigung Hitlers. Aus Verschwörung und Attentat soll eine neue, bessere Ordnung erwachsen, eine Ordnung, über die sie nun einige Tage nachdenken wollen. Keinesfalls sieht sich Stauffenberg nur als militärisches Werkzeug des Widerstands, er will politisch mitgestalten und seinen Teil zu den Debatten beitragen, wie eine Welt nach Hitler aussehen soll. Die Brüder diskutieren nach den Worten Farners über die Bindung an Göttliches, ohne dass die menschliche Existenz nicht gedeihen könne. Über gewachsene Lebensformen und Lebenssitten, die nicht einfach durch auf Vorteile berechnete Konstruktionen ersetzt werden sollen. über ein freies Verhältnis zu den mit Notwendigkeit sich immer wieder ergebenden Unterschieden an Stellung, Besitz und Ansehen in einer Gemeinschaft, über Möglichkeiten, wie sich gerade die Gegensätze zwischen den europäischen Völkern austragen und fruchtbar machen ließen, über die Skepsis gegenüber Parteien und über den sozialen Ausgleich zwischen Unternehmern und Arbeitern, gestützt auf die dienende Rolle der Technik und Industrie. Die Kraft des freiwilligen Verzichts scheint ihnen geeignet, neue Fixierungen und Dogmatisierungen zu vermeiden, weil es am Ende doch darum gehe, in gegebenen Verhältnissen und mit gegebenen Menschen Möglichkeiten der Entfaltung zu eröffnen und offen zu halten. Träumerisch und pragmatisch zugleich sind diese Überlegungen. Teilweise greifen sie auf alte, konservative Werte zurück, vor deren Tradition Hitler wie ein prinzipienloser Emporkömmling erscheinen muss. Teilweise sind sie von einer kühnen Modernität und weisen über die Zeit hinaus. Hier zeigt sich nicht zuletzt die Prägung der Stauffenberg-Brüder durch eine Schulzeit im Stuttgarter Bildungsbürgertum. Schon als Gymnasiasten sind beide leidenschaftlich bewegt von Theater und Musik. Oft haben sie Orchesteraufführungen mit der Partitur in der Hand verfolgt. Nur Wagner hat Klaus Graf Stauffenberg nie gemocht. Goethe, Schiller und Hölderlin sind ihre Helden, und ein zeitgenössischer Dichter ist es schließlich, der zum entscheidenden Einfluss ihrer Jugend wird und dem sie zeitlebens tief verbunden bleiben. Stefan George. Stefan Anton George, geboren 1868, gestorben 1933, ist in jenen Jahren nicht nur als ein Lyriker des Symbolismus und der Neuromantik berühmt. Viele gerade jüngere Menschen verehren ihn, wie Klaus Graf Stauffenberg es einmal ausdrückt, als den größten Dichter seiner Zeit. Ein Mann, der sich nicht nur zum ästhetischen Richter über die Gegenwart, sondern auch zum Erzieher berufen fühlt und Vergleiche mit Sokrates nicht ablehnt. In den verschiedenen Phasen seines Lebens schart er wechselnde Gruppen von Jüngern um sich, die sich in hymnischer Verehrung überbieten, ihn als königlichen Priester und als Stifter eines geistigen Reiches feiern und dabei eine Art Geheimbund bilden. Als Berthold und Klaus im Jahr 1923 in Heidelberg zum George-Kreis stoßen, ist der berühmte Dichter 55 Jahre alt. Klaus ist damals erst 16 und seine Mutter Caroline, die schon einiges über den Kult des George-Kreises gehört hat, ist verständlicherweise besorgt. Aber sie spürt die Begeisterung ihrer Söhne, die seit langem die Gedichte des Meisters lesen und in ihm eine Art spirituellen Lehrer gefunden haben. Höchstpersönlich fährt sie nach Heidelberg, um sich zu überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Was sie dort vorfindet, beruhigt sie. Tatsächlich treffen sich hier Idealisten des Geistes, die mit großem Ernst nach Antworten auf die drängendsten Fragen der Gegenwart suchen. Geheimes Deutschland, der Titel eines Gedichts aus dem Zyklus »Das neue Reich«, wird so etwas wie ihr Codewort für Erneuerung jenseits der verachteten Tagespolitik. George hasst das bürgerliche Denken, die zur Konvention erstarrte Moral, die überkommenen Riten der Religion. Die Sehnsucht nach dem Neuen, der ersehnte Durchbruch zum glühenden Leben, bringt ihn mit raunenden Prophezeiungen und pathetischen Begriffen in die Nähe der Nationalsozialisten. Auch Goebbels gehört zu seinen Verehrern, und kurz vor Georges Tod versucht er, ihn als geistigen Vater der Bewegung zu reklamieren. Dem entzieht sich George jedoch mit Entschiedenheit, und bei genauer Betrachtung taugt seine Dichtkunst für keinerlei Rechtfertigung einer konkreten Politik. Wer es sehen will, begreift diese Distanz sehr wohl. Das Gekrisch nach dem Übermenschen fördert nur die Heraufkunft des Untermenschen, erklärt George einmal an die Adresse der Nationalsozialisten. Ist es nicht besser, ganz bescheiden dafür zu sorgen, dass einmal der Mensch wieder dem höchsten Anspruch genügt? Rassenpolitik bedeutet für ihn nur eine bösartige Steigerung des verhassten 19. Jahrhunderts, Eine neue, gute Rasse schafft nur der Geist, nicht eine Zuchtanstalt. Ganz ernst gemeint ist allerdings Georges Anspruch, aus seinen Schülern und Anhängern eine neue Elite zu bilden, einen geistigen Adel. Die Entdeckung der Stauffenberg-Brüder, deren Herkunft aus einer ritterlichen Vorzeit verbürgt ist, die dem Männlichkeitsideal des Dichters entsprechen und für große Aufgaben prädestiniert scheinen, löst im George-Kreis Begeisterung aus. Der Meister selbst hält Berthold und Klaus und wenig später auch Alexander trotz ihrer Jugend für vollständige Persönlichkeiten, an denen es wenig bis nichts mehr zu formen gibt. Bereitschaft zum Dienst und zur Verantwortung, zu Hingabe und Opfer sind seine Maximen. Richtschnur des Handelns sollte ein neues moralisches Gesetz sein, das mit alten Begriffen nicht mehr zu fassen ist. Diese Ethik ist eine Ethik der Tat, aber was zu tun sei, erklärt George nicht. Der Berufene werde es von selbst erkennen. Klaus Graf Stauffenberg hat einen Lieblingsplatz in den Bergen um Lautlingen, den Torfelsen. Hier, am Rand der bewaldeten Anhöhe, die von den Einheimischen Shard genannt wird, ragen verwitterte Kalkformationen auf, die an die zerstörten Grundmauern eines großen Torbogens erinnern. Moos und Farne und zähe kleine Kiefern wachsen darauf und stemmen sich Wind und Wetter entgegen. Durch die Öffnung des Felsens blickt man auf dichte Wälder. Unten fließt der Meßstettener Talbach, gegenüber liegen Bühl, Tierberg und Weichenwang. Für gute Wanderer ist dieser Ort nur etwa eine Stunde Aufstieg vom Stauffenberg-Anwesen entfernt. Hier saß schon der 18-Jährige oft stundenlang, den Kopf voller dichter Zeilen und romantischer Ideen. Hier führte er in den Schulferien des Jahres 1925, ein Jahr vor seinem Abitur, auch einmal einen Klassenkameraden hinauf. Aus dem schlafenden Gutshof sind sie aufgebrochen und in den frühen Morgenstunden aufgestiegen. Am Metzger Götz und am Gasthof Falken vorbei, unter dem Viadukt hindurch. Am Talbach das Mühlrad der Schemminger Mühle. Durch Apfelbaumwiesen und an den Hochständen der Jäger vorbei geht es bergauf, bis sie vom dichten Buchenwald eingehüllt sind. Nur wer den versteckten Pfad kennt, findet dort oben die plötzliche Öffnung im Wald und kann zum Felsabbruch vortreten. Wie eine Rückenfigur der Romantik, die von Caspar David Friedrich gemalt sein könnte. Der junge Stauffenberg spricht auf dieser Wanderung, wie der Schulfreund sich erinnert, vom schmerzensreichen Werden eines neuen Deutschland, von den Aufgaben des Staates, den Möglichkeiten in ihm zu wirken, von Berufswünschen und Hoffnungen. Die beiden Schüler wissen nicht, was die Zukunft bringen wird, aber sie spüren, dass große Veränderungen bevorstehen. In einem Brief, der nur mit Mittwoch Lautlingen datiert ist, schreibt der junge Stauffenberg aus jener Zeit an Stefan George. Er berichtet von einem Gefühl zunehmender Entfremdung, von einer vergeblichen Suche nach Sinn, aus der nur die Tat ihn befreien könne, wenn eine Stunde in der Härte ihres Schlages und in der Größe ihrer Erscheinung das Zeichen gebe.